als dann das Ergebnis negativ war, habe ich den Koffer entsprechend gepackt, weil mir völlig klar war, du wirst in diesem Leben keine Kinder haben können. Angefangen habe ich die Therapie an einem Punkt, wo ich einfach gar keine Wahl mehr hatte. Ich war wirklich tief in einer Co-Depression drin. Mein Vater hat nach 18 Jahren ist er dann von uns gegangen und hat sich das Leben genommen.
Du hast einen wunderschönen Satz gesagt. In meinem Leben gab es oft Situationen, in denen ich entscheiden musste, ob ich liegen bleibe oder ob ich aufstehe und weitermache. Und ich habe mich immer fürs Aufstehen entschieden.
Mhm. Ich wollte auf keinen Fall in diese Situation kommen, dass ich es nicht mehr ertrage, wenn meine Freundin schwanger ist. Es gibt Frauen, die können das nicht ertragen, weil der Schmerz so groß ist, ja, und weil sie es nicht verarbeitet gekriegt haben.
Du hast ein sehr großes Interview im Spiegel gegeben. Es hieß, ich hatte das Gefühl, ich sei kaputt, nur eine halbe Frau. Fühlst du dich heute wieder ganz?
Das Ding ist halt, wenn du so viele Jahre auf so einer Reise bist und dein Körper macht nicht das, was dein Körper machen sollte. Es wusste keiner, auf welchem Weg ich mich befinde, weil
Warum?
Ich so Angst hatte, dass das durchsickert. Ich kann mich an kein Interview in den letzten 30 Jahren erinnern, wo ich nicht gefragt wurde, warum ich denn keine Kinder habe.
Hey, Chris Durell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Nova Meyer-Henrich steht seit 28 Jahren als Schauspielerin und Moderatorin vor der Kamera. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meiner Jugend hat sie auf Viva immer meine Lieblingshits anmoderiert, mit den Stars in Hollywood gesprochen. Und das war jemand, den ich gefühlt sehr gut kannte, natürlich nicht persönlich, aber so aus dem Fernsehen. Deshalb war es mir eine ganz besondere Freude, dass sie auch in meinen Podcast gekommen ist. Sie ist auch Hörbuchsprecherin, auch Autorin. Sie hat im Jahr 2018 einen Spiegel-Bestseller veröffentlicht mit dem Namen Wenn Liebe nicht reicht, wo sie sehr anschaulich und auf bewegende Art darstellt, wie sie mit der Depression, die infolge des Selbstmordes ihres Vaters entstanden ist, umgegangen ist. Und kürzlich hat sie ein zweites Buch geschrieben mit dem Namen Lebensschlenker, wo sie sehr offen und auch wieder sehr bewegend über ihren unerfüllten Kinderwunsch spricht. Nova ist in meinen Podcast gekommen, um sehr offen über ihr Leben, über ihre Auf und Abs zu sprechen. Zum einen hat sie mit uns geteilt, welche Fähigkeiten sie in dieser Therapie, in der sie war, während ihrer Depression, was sie da gelernt hat für ihr Leben, wie sie das gestärkt hat. Sehr wichtig, finde ich, für Menschen auch mal zu, die sich vielleicht fragen, ob ich in Therapie gehen soll, was das bringt etc. von jemandem, der es durchlebt hat, wirklich zu hören, was der Mehrwert von Therapien ist. Und dann sprechen wir natürlich sehr ausführlich auch über ihren unerfüllten Kinderwunsch. Sie hat 10 Jahre versucht, schwanger zu werden. Es hat auf verschiedenste Arten nachhaltig nicht geklappt, wodurch für sie wirklich ein großer Lebenstraum geplatzt ist. Und darüber sprechen wir. Sie gibt sehr detaillierte Einblicke, die mir völlig unbekannt waren, was für eine Tortur es wirklich ist, durch diese verschiedenen Therapieformen zu gehen. Auch was die emotionalen Belastungen sind, die finanziellen Belastungen, die Auswirkungen auf das soziale Leben, auf das Berufsleben. Also etwas, was mir so in der Wucht überhaupt nicht bekannt war, und über ihr neues Buch natürlich. Aber ganz wichtig, diese Episode ist nicht nur für Menschen, die aktuell einen Kinderwunsch oder einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Für die ist sie natürlich auch, aber sie ist insgesamt für Menschen, die daran interessiert sind, wie man mit Krisen umgehen kann, wie man stärker aus Krisen herauskommt. Teilt Nova wirklich sehr, sehr viele spannende und wichtige Erkenntnisse. Also, ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein in die Lebensschlenker oder wie wir in diesem Podcast sagen, in die Auf und Abs von Nova Meyer-Henrich. Nova, wenn man deinen Instagram-Account ansieht und dich besser kennt, dann weiß man, dass du sehr leidenschaftlich gern mit dem Camper unterwegs bist. Was war denn so der entlegenste Ort, den du mit diesem Camper in deinem Leben besucht hast?
Wir sind ja sehr große Skandinavien-Fans. Also mein Lebenspartner ist auch Skandinavier, daher fügt sich das gerade toll. Aber ich habe das seit meiner Kindheit ja im Endeffekt von meinen Eltern schon mitgegeben bekommen. Also treibt es uns oft gen Norden. Das ist von Hamburg natürlich natürlich auch strategisch nicht ganz unschlau. Und das Höchste war bis jetzt die Lofoten und jetzt im August wird es das Nordkap. Also höher geht es dann auch nicht mehr.
Okay, Lofoten steht bei uns auch auf der Bucketlist. Ich selber bin halber Däne und mein Vater kommt aus Kopenhagen.
Mein Freund ist Däne.
Ja, cool. Sehr cool. Skandinavien ist schon ein ganz schöner Platz.
Absolut.
Du hast ja auch mal gesagt, du warst früher eine moderne Pippi Langstrumpf. Ich glaube, wir alle kennen Pippi Langstrumpf und assoziieren schöne Dinge damit. Das würde ich später auch noch gerne verstehen. Lass uns mal ein bisschen zurückspulen in deinem Leben und jetzt nicht deinen ganzen Lebenslauf durchgehen, aber was würdest du sagen, ist so das früheste Ereignis, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Puh. Das ist gar nicht so einfach, aber ganz viele Dinge, die ich heute tue, leiten sich natürlich auch irgendwie aus meiner Kindheit und Jugend ab. Und ein großer Aspekt meines Lebens heute ist Ehrenamt und karitative Arbeit. Ich habe ja selbst eine Kinderstiftung für herzkranke Kinder, bin Schirmherrin der McDonald's Kinderhilfestiftung. Und warum? Weil ich mich diesen Würmern immer total zugetan fühle, weil ich das weiß, wie das ist. Wochen und Monate lang im Krankenhaus zu sein, denn das war meine Geschichte, als ich Kind war und Jugendliche. Ich bin nierenkrank gewesen und viele Jahre hat man nicht richtig herausgefunden, was mir fehlte. Man hat alles Mögliche operiert, die Hälfte davon sicher umsonst und falsch. Und ich habe unfassbar viel Zeit in Krankenhäusern verbracht und das teilweise auch allein, weil dieses Krankenhaus speziell und sehr weit weg war von zu Hause und meine Mutter noch. Also wir sind vier Kinder. Es gab drei kleine Brüder und deshalb sind das natürlich Dinge, die heute mein Leben füllen, aufgrund eines Verständnisses und Gefühls, was ich aus meiner Kindheit mitbringe, nämlich dieses komplette Kids, ich verstehe euch, ich weiß, wie es euch geht, ich weiß, wie es in Krankenhäusern riecht, ich weiß, wie das ist, da zu hängen und nicht part of the team zu sein, im Klassenverband zu fehlen, dadurch immer wieder aus Gruppen rauszufallen und aus Gemeinschaften. Und dem versuche ich heute durch meine Arbeit vor allen Dingen für die McDonald's Kinderhilfestiftung, die ja Häuser bauen, damit Eltern bei ihren Kindern sein können in so einer schweren Zeit. Also Nähe hilft heilen. Etwas, was mir total die Türen einrennt. Und mein eigener Verein, die Herzpiraten, das ist eher so Kinder auffangen, die halt wirklich oft rausfallen aus Gemeinschaften, weil sie viel fehlen, die wieder in Gruppen zu fügen, ein Gemeinschaftsgefühl denen zu geben und zu sagen, du bist part of the team und wir sitzen alle in einem Boot und du bist kein Einzelkämpfer, sondern zusammen sind wir stark. Und das definitiv hat mit meiner Kindheit zu tun und das sollte man vielleicht wissen, um zu verstehen, was ich heute mache.
In welchem Altersbereich war das damals?
Ich war von Geburt an nierenkrank, aber bis es austherapiert war oder beziehungsweise bis man dann wirklich das Richtige operiert hatte, war ich 16. Okay. Ja. Mhm.
Du sagst es mit 16, wenn man gut recherchiert, was ich glaube ich gemacht habe, dann kann man lesen, dass du in dem Alter schon ein Moodboard hattest, wo deine ganze Zukunft schon sehr, sehr präzise dargestellt war. Viele 16-Jährige, glaube ich, haben noch gar keinen Plan, weder was sie beruflich machen wollen, noch wie es familiär weitergehen soll, geschweige denn, wie man leben möchte. Woher kam das, dass du da in dem Alter schon so ein sehr reifen, sehr, sehr präzises Bild von deiner Zukunft hattest?
Ich glaube, es hat viele Aspekte. Also zum einen, glaube ich, darf man meine oder deine Generation nicht mit der heutigen Generation vergleichen, in dem Sinne, wie Lebensentscheidungen getroffen werden oder wie man in dieses Leben reinstolpert. Ich glaube, die Gen Z, über die wir hier reden, die ist wirklich ein bisschen lost. Es ist im Gegensatz zu, als wir aufgewachsen sind in den 80ern, man hat das vorgelebt bekommen, dass da ein Plan ist für die Zukunft, dass man Berufswünsche hat, dass man sich überlegt nach der Schule, was mache ich, möchte ich ins Ausland, möchte ich studieren, was ist eigentlich so mein Lebensentwurf? Und man kommt meistens aus Familien, wo die Eltern das genauso auch gelebt haben und wo es auch angestrebt wurde. Also deshalb muss man fairerweise sagen, man kann es jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Aber ich war dann auch die Älteste von vier Kindern, die hat immer schon, also ich glaube, das älteste Kind hat immer schon so ein bisschen mehr Verantwortung auf den Schultern. Ich war sehr selbstständig immer und ich hatte halt diesen Plan. Ich wusste mit 14 schon, ich wollte eine große Werberin werden. Ich wollte in die Werbung gehen, ich wollte zu BWDO gehen, das war auch damals schon klar. Ich habe mir jedes Jahr immer das große Werbejahrbuch zu Weihnachten schenken lassen. Das kostete, das weiß ich genau, 143 Mark, das hatte ich nicht, das Geld. Also immer zu Weihnachten geschenkt und da waren die besten Kampagnen des Jahres drin und ich habe das aufgesogen und ich wusste, irgendwann mache ich das. Irgendwann bin ich bei der BWDO und mache tolle Kampagnen. Und dazu gehört natürlich dann auch zu, dass du dir den Rest des Lebens irgendwie ausmalst, ne? Orte, die du mal bereisen willst, Tagträume, die du hast und aber auch möchtest du eine Familie haben. Zum Beispiel, und bei mir war das ganz klar, natürlich, meine Mutter Erzieherin, mein Vater hätte am liebsten eine ganze Fußballmannschaft gehabt, ich glaube bei 4 hat meine Mutter ihn dann gestoppt, aber das Haus war immer voll mit Kindern und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, keine Kinder zu haben, das heißt, die gehörten zu dem Moodboard natürlich genauso dazu. Mit Plan, wann sie denn kommen, also ne, das hatte ich auch schon alles integriert. Aber halt, ne, ich hatte so eine Kiste einfach, da war da alles drin, ausgerissene Zeitungsartikel, Bilder. Und das war schön. Also ich war eigentlich am Plan, wie das später mal so wird. Die einzige unbekannte Komponente war der Mann an meiner Seite. Und das war mir auch damals schon klar, dass das ein Faktor ist, auf den ich wenig Einfluss habe und dass ich aber auch notfalls auf den verzichten könnte, bei einigen meiner Pläne. Auch das war mir mit 16 irgendwie schon klar. Also es ist vielleicht ein bisschen absurd, aber ja, so war's.
Einige dieser Pläne sind ja in Erfüllung gegangen, ja. Manche nicht. Auf manches kommen wir gleich auch noch, Thema Kinderwunsch etc. Aber würdest du jetzt in der Retrospektive sagen, so ein klarer Plan hat dir eher geholfen, ein zielstrebiges Leben anzugehen oder eher eingeschränkt? Oder wie würdest du das aus heutiger Sicht einsortieren?
Nee, für mich war es genau das Richtige und das hat ja auch Spaß gemacht. Ich hatte ja gar nicht das Gefühl, ich müsste einen Plan machen, sondern ich bin Steinbock. Und ich glaube, wenn man über Sternzeichen, wenn man da nur ein bisschen dran glaubt, dann hat ja jedes Sternzeichen so Eigenschaften. Und bei Steinböcken sagt man, egal wie steinig der Weg, die gehen. Die gehen, wenn die ein Ziel haben und dann ist das völlig egal, ob das eine Steilwand ist oder ob da eine Geröllhalde vor einem liegt. Und genau so habe ich das Leben immer angepackt. Also, aber nicht als das, ich habe es nie als einschränkend empfunden. Das ist einfach mein Wesen. Und das kann unfassbar nervend fürs Umfeld sein. Also dieses ständige Pläne machen. Andererseits finden es Freunde immer toll, wenn ich Reisen plane, weil sie genau wissen, das klappt alles. Die wissen einfach, das klappt und das ist ein guter Urlaub. Aber natürlich geht manchmal Spontanität ein bisschen, die fällt über Bord, ne? Und das musste ich mir die letzten Jahre auch ein bisschen wieder zurückerkämpfen, mal ein bisschen locker zu lassen. Und das ist ja das Schöne am Älterwerden, dass man auch mal von Plänen abweichen kann, ohne gleich einen Nervenzusammenbruch zu kriegen.
Das stimmt. Du hast gerade schon deine Eltern angesprochen. Du hast gesagt, dass du das große Glück hattest, von Eltern aufgezogen zu werden, die dir so dieses Mindset mitgegeben haben, dass alles möglich ist, dass man maximal nur hinfallen kann, aber dass man alles erreichen kann. Das ist ja eigentlich so dieser Rückenwind, den sich jeder Mensch wünscht fürs Leben, aber nicht viele mitbekommen. Wie hat sich das dann, weil es hören auch viele Eltern zu, wie hat sich sowas im Alltag geäußert? Wie kann man einem Kind so ein Mindset, wie du es mitbekommen durftest, im Alltag vorleben, mitgeben, auf den Weg?
Also zum einen dachte ich wirklich damals als Kind, dass alle diesen Rückenwind von zu Hause haben. Also ich war der festen Überzeugung, dass alle Eltern ihren Kindern sagen, natürlich kannst du das. Ich habe erst viel später im Leben erfahren von Freunden, dass sie gehört haben, auch von den Eltern, was, das brauchst du doch gar nicht erst versuchen, das kannst du gar nicht, das ist gar nicht dein Ding und so. Das habe ich nie gehört. Und das ist toll. Und im Alltag, das fing an bei... Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist, dass ich immer natürlich auf meine Brüder aufpassen musste. Ne? Ein bisschen Babysitterdienst, klar, macht man als große Schwester, nervt aber auch so. Und dann sind wir irgendwann umgezogen in ein Neubaugebiet und waren mit so mit das erste Haus und viele Baugruben und kein Kinderspielplatz. Weit und breit hätte geholfen. Dann habe ich mich bei meiner Mutter beschwert und bei meinem Vater, warum das denn hier irgendwie alles noch so rückständig ist und kein Kinderspielplatz. Und dann hat mein Vater nur gesagt, du, wenn du einen Kinderspielplatz willst, dann überleg dir doch mal, wie du an einen kommst. Was würdest du tun, um ihn zu bekommen? Was glaubst du? Und ich war, weiß ich nicht, 11 oder 12. So, und dann habe ich überlegt, dann habe ich eine Unterschriftenaktion gestartet und bin durchs ganze Baugebiet und habe alle Kinder und Eltern unterschreiben lassen. Und dann wusste ich damals irgendwie schon, dass Medien Macht haben. So, Aalen, die Stadt, aus der ich komme, hat 2 Tageszeitungen, 2 kleine. Da bin ich hinmarschiert mit meiner Unterschriftenliste. Fanden die natürlich herzerweichend toll. Endlich mal was los in Aalen. Und dann habe ich dann auch noch das Ganze an den Bürgermeister, den Stadtdirektor und alle Fraktionsvorsitzenden der Parteien geschickt. Ich hatte im Politikunterricht nämlich gerade gelernt, dass es das alles gibt, dass es so eine Stadtversammlung gibt. Und dann standen die da mit dieser 11-12-Jährigen dann, als es dann irgendwann beschlossen wurde, da kam dann wirklich einer von der Stadt zu uns nach Hause und sagte, ja, wir müssen da mal mit Ihnen drüber reden, Herr Meier-Henrich. Mein Vater hat nur gesagt, nee, da müssen Sie mit meiner Tochter drüber reden, das ist Ihr Ding. Und hat den armen Mann da stehen lassen mit einer 12-Jährigen. Aber das ist so, er hat mir total das Gefühl gegeben, das wuppst du, das kannst du, du findest schon einen Weg. Ich fand das natürlich manchmal auch total doof. Ich dachte, jetzt steh hier, bleib hier, hilf mir, andere helfen doch auch und so. Aber im Endeffekt, heute weiß ich, was er da gemacht hat. Und auch meine Mutter, die haben halt immer total uns das Vertrauen mitgegeben, dass wir schon einen Weg finden. Und dieses mit dem Ehrenamt heute, das ist ja auch so eine Sache. Die haben immer gesagt, geht mit offenen Augen durch die Welt, guckt, was euch stört. Vielleicht ist irgendwas, was ihr besser machen wollt. Und dann findet einen Weg, es anders zu machen. Und es fängt bei euch an und nicht beim großen Ganzen. Und wenn es praktische Tipps für Eltern gibt, erzählt euren Kindern genau das und erzählt ihnen, dass sie nicht scheitern können, dass sie höchstens hinfallen können, dass die Hose vielleicht kaputt ist und es kurz wehtut. Aber mehr kann nicht passieren, weil ihr seid ja dann doch da als Netz mit doppeltem Boden im Hintergrund. Ihr würdet sie ja nie fallen lassen in den Abgrund. Aber gebt ihnen das Gefühl, dass sie den Berg alleine hochfahren. Also es geht doch los mit, ja, den Weg zur Schule schaffst du alleine. Ich muss dich nicht mit dem Auto vor die Tür bringen, auch wenn es nur 500 Meter sind. Das sind doch so Kleinigkeiten, wo es so anfängt.
Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High-Energy-Club aufnehmen. Wir treffen uns da zweimal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen.
Und das Beispiel, was du gerade gesagt hast, habe ich so ein bisschen Gänsehaut bekommen, obwohl wir hier 35 Grad im Studio haben, so dieses Erlebnis, diese Selbstwirksamkeit als 11-, 12-jähriges Mädchen zu fühlen, dass man Dinge tun kann, dass auf einmal ein Politiker im Wohnzimmer steht. Das ist doch eine Lesson fürs Leben, oder?
Habe ich erzählt, dass es den Spielplatz dann gab?
Ja, nee, die haben den echt gebaut. Nee, hast du noch nicht fertig erzählt.
Sie haben ihn gebaut.
Okay.
Ja,
und hat er deinen Namen, oder?
Naja, sie hatten als Entschuldigung, im Bauplan ist er verankert, aber das hätte noch Jahre gedauert. Sie haben es echt vorgezogen. Es gab diesen Spielplatz dann ein Jahr später.
Mega. Ja. Mit 12 den ersten Spielplatz kreiert. So, du hast deinen Vater erwähnt und du hast vor einigen Jahren schon ein Buch geschrieben, dass dein Vater in eine Depression gestürzt ist und dich dann in eine sogenannte Co-Depression geführt hat und dass du währenddessen oder im Nachgang eine Therapie besucht hast. Etwas, was heute noch von vielen Menschen nicht genutzt wird, denen es vielleicht helfen würde, aus verschiedenen Gründen, aus Ego-Gründen, aus Angst, aus verschiedenen Gründen. Gib uns doch, ohne jetzt zu sehr in die Details der Krankheit deines Vaters zu gehen, aber mal so einen Überblick, welchen Mehrwert diese Therapie dir damals gegeben hat und jetzt auch in Vorbereitung für weitere Herausforderungen, die du danach erleben durftest, musstest.
Na, ich glaube, angefangen habe ich die Therapie an einem Punkt, wo ich einfach gar keine Wahl mehr hatte damals, ne? Also ich war wirklich tief in so einer Co-Depression drin und meine Freundin hat es eher erkannt als ich und hat mich im Endeffekt so lange genervt, ich sag's einfach mal so, zu so einem Ersttermin zu gehen, bis ich es eigentlich ihr zuliebe gemacht habe. So nach dem Motto, ja, und du wirst schon feststellen, die schickt mich wieder nach Hause so. Und das vor dem Hintergrund, dass mein Vater zu dem Zeitpunkt schon viele, viele Jahre krank war. Also nach 18 Jahren ist er dann von uns gegangen und hat sich das Leben genommen. Aber er war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre sicher schon krank. Und ich wusste alles über diese Krankheit. Ich wusste über alles über jede Therapieform, über jedes Symptom, über alles. Ich hatte mich da jahrelang reingearbeitet. Aber mir konnte das natürlich nicht passieren, weil ich natürlich alles darüber wusste. Und dann war relativ schnell klar, ich glaube nach 15 Minuten in dieser Therapie, dass ich bin heulend zusammengebrochen, es war sehr klar, ich brauche eine Therapie. Und habe das dann sehr, sehr lange gemacht, also ich glaube 2 Jahre, auch mehrfach die Woche. Und habe mich einfach begleiten lassen, weil es war zu dem Zeitpunkt eigentlich relativ klar, auch wenn man es weggedrängt hat, dass mein Vater irgendwann diesen Weg gehen wird. So, und diese Therapie hat mir Werkzeuge an die Hand gegeben, zum einen im Moment klarzukommen und mich wieder aufzubauen. Denn ein Kranker kann keinem Kranken helfen. Das ist eigentlich auch das, was hinter allem steht. Du musst gesund sein, um helfen zu können. So, und das ist Das ist das Wichtigste, so die Basis. Und ich habe in dieser Therapie unfassbar viel gelernt. Also für die Zeit, in der ich da damals gerade war, für die Zeit, in der mein Vater dann wirklich gestorben ist und sich das Leben genommen hat, wie ich damit klarkommen konnte, wie ich es verarbeiten konnte. Und natürlich auch später, einfach wenn ich an Punkten war, wo es nicht weiterging oder wo Verluste erlitten wurden oder wo eine Trauerbewältigung notwendig war. Ich hatte das Werkzeug bei mir in der Tasche sozusagen, weil ich es gelernt hatte. Und das hat unfassbar geholfen, als auch bei meiner späteren Kinderwunschreise. Und ich kann jedem einfach echt nur empfehlen. Und zum Glück sind wir ja heute an einem Punkt, wo es viel, viel normaler ist, sage ich jetzt mal, sich Hilfe zu holen. Also als ich das gemacht habe, da musste ich es geheim halten, weil es hätte in meinem Job als, oh Gott, die hat einen Nervenzusammenbruch, die ist nicht belastbar, die können wir nicht mehr, die kann nicht mehr drehen. Also ich hätte überhaupt kein Engagement mehr bekommen. Ja. Heute kann man zum Glück immer besser darüber reden und ich sage immer nur, holt euch Hilfe, es ist die größte Stärke, die ihr zeigen könnt. Das hat nämlich, es ist nämlich überhaupt nichts mit Schwäche zu tun. Es ist eigentlich wahnsinnig stark zu sagen, das schaffe ich gerade nicht alleine, ich hole mir Hilfe. Und oft ist ja der engste Kreis überfordert einfach auch. Die sind zu nah dran, ja, Freunde, Familie, und sich extern Hilfe zu holen ist wirklich so toll und so schlau. Und da muss ich sagen, man kann über Amerika im Moment sagen, was man will. Mhm. Aber das haben die einfach seit Jahrzehnten schon in ihrer, ich will jetzt das Wort Kultur nicht missbrauchen, aber in ihrem Leben verankert, dass sich Hilfe holen oder ein Coaching oder ein Coach zu haben oder ein Shrink zu haben, das ist ja schon fast hip da drüben. So, jeder hat einen Coach oder einen Shrink. Und man kann darüber reden und es hat überhaupt keine komische Patina im Gegensatz zu hier. Und wenn wir da irgendwann hinkommen, dann ist alles gut.
Und jeder Mensch, der so bekannt ist wie du und darüber redet, wird helfen, dass das immer mehr zur Normalität wird. Für Menschen, die in ihrem Umfeld, Familienkreis oder Freundeskreis auch eine depressive Person haben, auf welche Mechanismen würdest du gerne hinweisen, wo du sagst, schaut da drauf, dass es eben nicht überschwappt und einen selber zu sehr vereinnahmt und wie bei dir dann in eine Co-Depression mündet? Worauf darf man achten?
Bei sich selbst jetzt oder beim Gegenüber? Okay. Bei sich selbst, ja. Im Endeffekt die gleichen Anzeichen, die es auch für Depressionen dann bei dem Gegenüber gibt. Also zum Beispiel Wesensveränderung ist immer ein großes Ding, ne? Und wenn jemand oder man selbst eigentlich immer ein totaler nach außen Mensch ist, ja, rausgeht, das Leben lebt, und wenn derjenige sich immer weiter zurückzieht und auf einmal sich zu Hause nur noch auf der Couch verkriecht, dann kann man schon davon ausgehen, da ist irgendwas im Busch. Ich rede nicht über 2 Tage oder 3 Tage, jeder darf auch mal eine Woche Urlaub vom Leben nehmen, ja, und sich einschließen. Ich mache das auch regelmäßig und das muss auch sein. Aber wenn es zur Regel wird, zum Beispiel sowas. Und ich habe auch meine Freunde, meinen engsten Freundeskreis ein bisschen als meinen Sicherheitsgurt heute sozusagen in meinem Leben. Ich habe denen ganz klar gesagt, wenn ich euch zu lange erzähle, ich bin nicht da, ich kann nicht, ich bin müde oder ich arbeite, oder weil das habe ich denen damals allen erzählt, während ich auf der Couch saß, ich bin gar nicht da, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Wenn ich euch das zu lange erzähle, dann hinterfragt das. So. Und das hat auch echt geholfen, weil es auch einfach wieder Antennen sensibilisiert, die man vielleicht vorher abgestellt hat. Und darauf würde ich bei einem selbst auch achten, wenn man so selbst sich beobachtet, was mache ich hier eigentlich? Sitze ich jetzt seit 2 Tagen auf der Couch oder bin ich schon seit 4 Wochen hier und habe jede Verabredung abgesagt und Schlafstörungen, Albträume, aber einfach auch so eine Antriebslosigkeit, eine Müdigkeit. Bei mir war es viel Ausreden für Sachen suchen, warum ich sie auf einmal nicht mehr machen konnte oder so. Und das Faszinierende, also im Job nicht funktionieren, würde ich fast rausnehmen, denn ich habe nach außen performt wie nichts Gutes und habe alles nur mit mir und im Inneren ausgemacht. Deshalb ist das nicht bei jedem so ein Anzeichen. Aber wenn man sich selbst ein bisschen in sich reinhört und überlegt, sage ich jetzt einfach ab, weil ich wirklich überarbeitet bin und einen Tag für mich brauche, oder sage ich auch schon seit 4 Wochen ab, weil ich eigentlich keinen sehen will und eigentlich keinen reinlassen will in mein Gefühlsleben und nicht drüber reden will und auch eigentlich keinem den Einblick geben will, wie es mir gerade wirklich geht. Und das ist, finde ich, wenn man auf sich selbst guckt, schon ein Alarmzeichen.
Du hast einen, wie ich finde, wunderschönen Satz gesagt, der eigentlich der Subtitle von unserem Podcast sein könnte. Der heißt, in meinem Leben gab es oft Situationen, in denen ich entscheiden musste, ob ich liegen bleibe und mich ergebe oder ob ich aufstehe und weitermache. Und ich habe mich immer fürs Aufstehen entschieden. Mhm. So, das ist natürlich das, was sich jeder wünscht. Aber es gibt Menschen, die nicht die Kraft haben und was auch alles dazugehört. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Skills, Fähigkeiten, Eigenschaften, die du dir im Laufe der Jahre und Jahrzehnte angeeignet hast, um diese Kraft zu haben, egal wie tief du fällst, immer wieder aufstehen zu können?
Ich glaube grundsätzlich erstmal an den Satz, aufstehen ist immer, liegen bleiben ist immer die schlechteste Option. So, das ist eigentlich, daran glaube ich. Liegen zu bleiben, weil dann passiert nichts. Liegen bleiben heißt Stillstand. Liegen bleiben heißt sich ergeben dem Schicksal. Liegen bleiben heißt passiv sein. Und all das, was dann auf einen zukommt oder nicht kommt, sich dem hinzugeben, ohne selbst in Aktion zu treten. Für mich ist Liegen bleiben immer die schlechteste Option, weil dann passiert gar nichts. Dann geht es in keine Richtung, weder vorwärts noch rückwärts, gar nichts so. Und wenn man das einmal begriffen hat, ist selbst einfach nur ein bisschen aufstehen, in die Knie gehen, sich mal hinhocken, über die Hecke gucken, dann ist das schon echt viel. So, also es geht ja darum, sich zu bewegen, irgendwie, in irgendeine Richtung. Und das ist ja auch das, was ich auch mit dem jetzigen Buch mitgeben will. Es ist ein Mutmachbuch geworden, dass wenn Wege enden, dass man immer den Mut haben sollte, nochmal sich aufzuraffen. Weil zum einen weiß man gar nicht, was da noch so alles kommt. Will man in dem Moment auch gar nicht wissen, ja, man will gar nichts wissen, man will liegen bleiben, man will alles scheiße finden. Aber trotzdem, das, was da kommt, ist immer besser, als liegen geblieben zu sein. Und sich nochmal aufzuraffen, wird meistens echt belohnt vom Leben mit irgendwelchen Sachen, mit denen man in dem Moment gar nicht rechnet. Und deshalb, dieses sich ergeben dem Schicksal war für mich einfach nie eine Option. Und das hatte ich schon als Kind natürlich mit der Krankheit. Weißt du, das hat mich auch garantiert schon zu einer kleinen Kämpferin gemacht, weil ganz oft willst du hinschmeißen. Du bist 9, alles tut weh, du bist nicht in deiner Klasse, deine Freunde sind weit weg und dein Körper funktioniert nicht so, wie du es willst. Und du hast keine Chance, es selbst zu ändern. Du hast keinen Bock mehr, du bist irgendwann und willst nicht mehr, du kriegst Wutausbrüche, weil du einfach überhaupt nicht dich zu helfen weißt. Aber auch da hast du ja dann schon die Situation, dass du dich entscheiden kannst, so, jetzt Probacken zusammenkneifen, wir kriegen das hin und ans Gute glauben oder einfach ja, apathisch sich dem hingeben. Aber das war halt als Kind schon keine Option. Und ich glaube, das habe ich mit ins weitere Leben so reingenommen. Und was ich dann halt auch während der Corona-Pandemie zum Beispiel sehr gemerkt habe, ist, dass ich extrem gut bin im Leute mitziehen. So, weil ich selbst mir so eine krasse Resilienz im Laufe meines Lebens erarbeitet habe, mit so vielen Situationen, mit so vielen Challenges, mit Krankheiten, Todesfällen, mit allem möglichen Kram, dass ich total viel Kraft hatte, während dieser Krise andere, die noch nicht aufgebaut hatten, mitzuziehen im Freundeskreis. Und das war auch total schön zu sehen, so, weil ich selbst, ganz ehrlich, bin super durch diese Zeit gekommen. Weil ich habe keine Angst vorm Alleinsein. Ich kann super auch ein paar Wochen in meiner Wohnung alleine hocken und so, ohne dass es mir langweilig wird. Also depressiv schon mal gar nicht, aber auch nicht langweilig. Und ich konnte diese Kraft verteilen, so im Freundeskreis. Und das war auch schön, rauszufinden. Also, ja, und immer wenn man wieder vor einer Challenge steht, merkt man eigentlich, wie stark man eigentlich ist. Also wenn man so einen Hügel hinter sich gekriegt hat, denkt man sich, krass, das habe ich auch geschafft. Dann schaffe ich auch das Nächste. Das gibt einem ja auch so Selbstvertrauen, finde ich. Also so, ne? Und deshalb sage ich auch, hinfallen ist manchmal ganz gut. Ist auch für Kinder gut. Weil dieses, ich habe es geschafft, wieder aufzustehen und es dann doch hingekriegt, ist so eine wichtige Erfahrung für kleine Menschen. Deshalb sage ich auch im Umfeld immer so, nehmt ihnen nicht alles ab. Die müssen auch mal die Erfahrung machen, dass nicht alles sofort klappt. Und daraus kommt ja die Stärke. Ich habe im Laufe meines Lebens so unfassbar viele Interviews führen dürfen mit spannenden Menschen. Und George Clooney hat mal gesagt, I learned nothing from success. I learned everything in my life from failure. Everything. Und das ist so wahr. Aus Erfolg lernst du nichts. Du lernst aus den Tiefen was. Und wenn du dann wieder aufstehst, und das denke ich mal, wirst du mir recht geben, das ist doch das, wo du die Kraft rausnimmst.
Das ist wirklich, ich habe jetzt wieder mega Gänsehaut bekommen, nicht weil ich George Clooney so toll finde, sondern weil es sich einfach durchzieht als Motto. Mhm. Also wirklich die Menschen, die die vermeintlich alles haben. Und ich glaube ihm das. Nicht nur, dass es so ein Kalenderspruch
total.
Den er zitiert,
total.
Dem glaube ich es voll. Und hier sitzen auch Menschen, die jetzt nicht Hollywood-Stars sind, aber auch ein bisschen was gewuppt haben. Und das Muster zieht sich durch. Und das ist deshalb, finde ich, so verrückt, weil wir wirklich alle viel Aufwand betreiben, um diese Krisen zu vermeiden. Wir haben so viel Angst vor denen.
Ja.
Und trotzdem sagt jeder, der da rausgekommen ist, dass es wichtige Meilensteine waren.
Ja.
Und wenn wir das mit diesem Format auch ein bisschen leisten können, dass man muss sie ja nicht provozieren, darum geht es gar nicht.
Nein,
aber
und jeder hat natürlich auch Angst vor Krisen. Also ich bin persönlich jemand, wenn es zu gut läuft, denke ich, hinter der nächsten Tür steht jemand mit einer Keule.
Mhm.
Also so, weil ich bin überhaupt nicht gut darin, Vertrauen darin zu haben, dass alles glatt über eine längere Zeit weiterläuft.
Mhm.
Also wenn es zu lange zu gut läuft gerade, dann sage ich immer schon, total, da bin ich skeptisch, dann denke ich mir so, warte mal ab, hinter der nächsten Kurve steht was. So.
Nee, aber das finde ich wirklich faszinierend und ich selber habe es auch erlebt. Natürlich im Moment, wo man es ist, du hast vorhin gesagt, man will alles
furchtbar.
Mist finden
ja.
und furchtbar und so, aber zu wissen, dass es endlich ist,
mhm.
ob das eine Woche, ein Monat, ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr ist, aber es ist nicht das ganze Leben und wenn man allein diesen Gedanken kultivieren kann, dass sich das in die Knie gehen und vielleicht langsam wieder aufrichten, irgendwann mal wieder lohnt, dann ist man auf einer sehr sicheren Seite im Leben, würde ich sagen. Nova, du hast ein wunderschönes Buch geschrieben, das heißt Lebensschlenker. Du hast gerade schon angesprochen und ein sehr bewegender Moment in diesem Buch ist es, als du am Geirangerfjord in Norwegen bist. Ich lese kurz daraus vor, weil ich es nicht falsch zitieren möchte. An diesem Tag am Fjord habe ich Abschied genommen. Abschied von meinem Moodboard, haben wir vorhin drüber gesprochen, meinem Plan, meinem Weg, Abschied von der Vorstellung, dass Kinder zu meinem persönlichen Glücklichsein dazugehören. Und ich wusste in diesem Moment, dass ich mich bewusst für einen anderen Weg entscheiden muss. Dass ich meine Blaupause loslassen muss, meine idealisierte Zukunft, dass ich einen neuen Weg finden muss, ganz bewusst, um nicht in der Sackgasse des Vermissens und der Traurigkeit über die Entwicklung des Lebens stecken zu bleiben. Genau das haben wir gerade in anderen Worten schon beschrieben. Und das finde ich deshalb bemerkenswert, dass es wirklich ein ganz bewusste, Routine ist falsch, aber Ritual war.
Ja.
Routine wäre schlimm, wenn man es täglich macht, aber deshalb lass uns da mal ein bisschen reinzoomen. Das hat dir sicher auch deine Erfahrung vorher schon dieses Skillset eben gegeben, dass das wichtig ist. Aber was hat dir in diesem Moment, und wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, was alles dahin geführt hat, aber was hat dir genau da den Mut gegeben, für dich so einen Neuanfang zu initiieren, da Schritt 1 eines neuen Weges zu gehen?
Naja, also man muss vielleicht erklären, wie ich an den Geiranger Fjord gekommen bin. Also ich hatte eine jahrelange Kinderwunschreise hinter mir und hatte meinen letzten Versuch gestartet, ganz bewusst. Ich wusste, es ist der letzte und ich wusste, wenn ich das Ergebnis dieses letzten Versuches in Händen halte, dann ist das endgültig. Dann ist das das Ergebnis, mit dem ich leben werden muss. Und während dieser Wartezeit, das sind immer so 2 Wochen, ergab sich auf einmal die Möglichkeit, ans Nordkap zu fahren mit dem Schiff. Und ich hatte jahrelang auf die Chance gewartet, das war immer ausgebucht, alles. Und die riefen auf einmal an und sagten, jemand ist krank geworden, willst du nicht? Und dann habe ich das irgendwie als Wink des Schicksals gesehen und wusste ganz genau, dass ich so ungefähr einen Tag vorher, vielleicht 2, aber eigentlich einen Tag vorher das Ergebnis bekommen würde. Das heißt, ich gehe an Bord dieses Schiffes, also ich fahre mit dem Schiff in ein neues Leben. Entweder in das als Mutter oder in das als eine Frau, die niemals Mutter werden wird. Und das war mir sehr klar. Und als dann das Ergebnis negativ war, habe ich den Koffer entsprechend gepackt, weil mir völlig klar war, das ist diese Reise, die geht jetzt in ein neues Leben. Du wirst dich jetzt darauf einstellen müssen. Du wirst in diesem Leben keine Kinder haben können. So. Und alles, was du damit jetzt verknüpft hast und was in deiner Kiste war und auf deinem Moodboard und so, das musst du gehen lassen. Und ich habe dann einen Plan gemacht, wie so oft in meinem Leben, und habe gesagt, ich nutze diese Woche hoch zum Nordkap, um Abschied zu nehmen. Nördlicher geht's nicht. Dann muss ich mich umdrehen und dann geht's zurück in ein neues Leben. Und dann nutze ich die Woche zurück, um alles zu manifestieren, was mir gerade so in den Kopf kommt. So. Und diese Abschiedswoche war halt wirklich so, dass ich Ultraschallbilder über Bord geworfen habe. Ich habe Abschiedsbriefe geschrieben, manchmal nur ein paar Zeilen. Ich habe wirklich dem Meer eigentlich alles anvertraut. Und im Geiranger Fjord war dann wirklich so mein kleiner Höhepunkt. Ich hatte damals auch Wie könnte es anders sein? Den Namen mir schon überlegt, wie meine Tochter heißen würde. Und das war ganz klar, es ist Luca, Susan Vega, 80er, My Name is Luca, den Song kennen, glaube ich, alle.
Und das haben viele einen Ohrwurm.
Ja, ja, und Luca mit K, oh, wie toll, und ein Mädchen mit einem Jungen. Ich fand das super, Luca, das war völlig klar. Und ich habe diesen Zettel mitgenommen aus der Kiste und habe oben auf dem Geiranger Fjord gesessen, auf der Klippe, und habe ihn runtersegeln lassen und habe Tschüss gesagt. Ich habe einfach meiner Tochter, die es nie geben würde, Tschüss gesagt in dem Moment. Und das war sehr emotional. Das war wirklich sehr emotional, auch wenn ich schon die Tage vorher mich darauf vorbereitet hatte. Und und der nächste Stopp nach dem Geiranger Fjord war das Nordkap. Und da stand ich oben. Und ich sage immer so ein bisschen sprichwörtlich im Nebel, weil es war ein immer blauer Himmel gewesen. Nur dieses Nordkap lag in so einer fetten Wolke, dass man nichts gesehen hat. Aber das war dann irgendwie auch symbolisch. Ich hatte ja auch keine Ahnung, in welche Richtung es weitergeht. So, ne? Es war so für mich so ein bisschen, ich habe das alles so ein bisschen angenommen und habe gesagt, so, jetzt dreh dich um, jetzt geht's zurück, du hast eine Woche Zeit. Klar reicht die nicht, um Trauer zu verarbeiten oder Verlust oder so, aber jetzt schmeißt du eine Woche alles von Bord, was du dir für dieses Leben wünschst. Und dann habe ich wieder alles aufgeschrieben, jeden Tag. Alles, was mir so in Sinn, ob das jetzt realistisch war oder nicht, war völlig egal. Und ja, und habe ein kleines Ritual für mich aus diesem Abschied gemacht. Und mich hat das, mir hat das echt geholfen. Das war wie so eine Leine, an der ich mich entlang hangeln konnte. Und mit dem Wissen, dass Verarbeitung ganz wichtig ist und Abschied nehmen, dass Trauer zulassen auch ganz wichtig ist. Ich habe selbst ein Psychologiestudium auf dem Buckel, und ob das manchmal hilfreich ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall weiß man über die Phasen der Trauer und der Verarbeitung und dass man, um ins Loslassen und Akzeptieren zu kommen, immer erst trauern muss. Und das ist auch wichtig, das zuzulassen, weil sonst ist das wie ein Vulkan irgendwann in deinem Leben zu einem Zeitpunkt, wo du es gar nicht gebrauchen kannst, suchen sich solche Gefühle nämlich dann den Weg nach oben. Und deshalb habe ich gesagt, okay, du musst dir jetzt bewusst vornehmen, Abschied zu nehmen, damit du nicht verbitterst. Weil ich wollte auf keinen Fall in diese Situation kommen, dass ich es nicht mehr ertrage, wenn meine Freundin schwanger ist. Oder wenn ich es nicht mehr ertrage, wenn ich in ein Freundeshaus komme mit vielen Kindern. Und es gibt Frauen, die können das nicht ertragen, weil der Schmerz so groß ist, ja. Und weil sie es nicht verarbeitet gekriegt haben. Also war es eine bewusste Entscheidung, ja, so bewusst, wie man sich das halt auch nur vornehmen kann, ob das dann funktioniert, aber mir hat es extrem geholfen, das zu ritualisieren.
Du hast gerade über Trauer, über Heilung gesprochen. Es gibt ja viele Menschen, die den Weg der Verdrängung wählen, weil sie Respekt vor den Emotionen haben, weil sie keine Zeit haben, nicht den Mut, in diese Emotionen reinzufühlen. Aber sag doch nochmal ein bisschen genauer bitte, warum es eben einen großen Mehrwert auf mittel- bis langfristige Sicht hat, eben obwohl es wehtut in dem Moment, sich den Raum und die Zeit zu geben. Also was riskiert man, wenn man diese Phase überspringt?
Man riskiert ganz schön viel. Also ich finde, wenn man diese Phase des Trauerns und dieses Verarbeitens vor allen Dingen, darum geht's ja, überspringt, indem man einfach nur irgendwas drüber kippt, ja, also oder Erde drüber macht und sagt, ach komm, ich lebe einfach weiter, alles gut.
Oder Alkohol.
Oder Alkohol, ja. Das ist natürlich auch eine große Gefahr, dass man sich solchen Substanzen hingibt, Alkohol, anderen Substanzen, um es zu überdeckeln, um die Gefühle tot zu machen. Es gibt Menschen, die fallen in einen unfassbaren Aktionismus, also Sportsucht gehört auch dazu, ja, um sich zu fühlen und um eben das andere nicht zu fühlen. Aber all diese Sachen enden ja an irgendeinem Punkt und du kommst an einem Punkt, das ist ja das Absurde mit Gefühlen, die suchen sich ihren Weg in den schlechtesten Momenten für dich, ja. Gerade wenn du denkst, du hast es jetzt alles hinter dir, ist es das kleinste Ding, was dich auf einmal aus der Bahn wirft und dann kommt der ganze andere Scheiß hinterher. So, und das ist dann ganz schwer aufzufangen. Und dann kommt man wirklich erstmal in eine richtig große Krise. Und die hat man nicht unter Kontrolle, weil die kommt ja völlig unangemeldet in einem unpassenden Zeitpunkt. Man hat meistens überhaupt keine Ahnung, wo kommt das jetzt her? Das ist dieser tolle Spruch, wo kommt das denn jetzt her? Ist doch alles schon so lange her, ja. Aber es kommt, auf jeden Fall. Und deshalb sage ich immer, ey, nehmt euch Zeit. Und ich meine, auch ein unerfüllter Kinderwunsch ist ja ein bisschen, als ob man einen Menschen verliert, der nicht geboren werden durfte. So. Und bei allen Arten des Trauerns sage ich immer, schließ dich ins Zimmer ein, hör traurige Musik, heul dir die Augen aus. Das ist echt total wichtig, weil irgendwann wirst du merken, da kommt auch nichts mehr so. Und dann ist die erste Phase schon mal geschafft. Da brauchst du keine Tempos mehr. Und dann kann man, weißt du, man darf auch sauer sein dann. Es gibt ja auch diese Phase der Wut, die auch dazu gehört, ja. Auch als mein Vater gegangen ist, obwohl wir alle wollten, dass er da bleibt, ich musste an irgendeinem Punkt Wut auch zulassen. Das hört sich dann total, das hört sich doof an, weil man sagt, man darf doch nicht wütend auf jemanden sein, der krank ist und sich das Leben genommen. Doch, darf man. Man darf wütend sein. Du hast mich allein gelassen. Fuck. So, und das musste auch raus, all diese Gefühle so. Und das ist wichtig, um es zu verarbeiten. Und die letzte Stufe ist halt die Akzeptanz. Und um in diese Akzeptanz zu kommen, musst du all die Wege gehen. Aber nur dann ist ja Platz in deinem Leben für Neues. Wenn du das alles vollstopfst, das ist ja, ich sage aber den Vergleich genommen, das ist wie so ein Kleiderschrank, in den nichts mehr reinpasst und du kaufst ständig neue Klamotten. Du musst irgendwann aussortieren, weil sonst ist da kein Platz oder dein Gefühlsleben, ja. Ich habe auch mal, im Buch habe ich es auch geschrieben, auch mein heutiger Partner, in dieser Zeit, wo ich so damit beschäftigt war, diesen Weg zu gehen, der hätte vor mir sitzen können, ich hätte den nicht bemerkt. Weil es war kein Platz dafür. Es war der Kopf, der Körper war voll mit anderen Gedanken, Emotionen, Wegen. Und den habe ich erst kennenlernen können, als das alles abgeschlossen war. So, und so ist es einfach. Und deshalb kann ich jedem nur raten, egal was es ist, sei traurig, gönn dir das, sei wütend, gönn dir das. Mach irgendwas kaputt. Also nicht Menschen und so, ne? Aber schönes Ding, man kann auf dem Schrottplatz in Hamburg, ich weiß nicht, ob das in München auch geht, alte Autos mieten, so für 2 Stunden. Dann kriegt man einen Vorschlaghammer und eine Brille und darf das Ding zerkloppen. Okay. Mega. Wir haben das einer Freundin mal zur Scheidung geschenkt. So, und wir Mädels haben mit Champagner drumherum gestanden und die durfte einfach auf dem Ding rumhüpfen und das Auto zerlegt. Sowas ist aber cool. Es ist echt ein Ventil. Das ist gut. So, und am besten noch das Foto von ihm vorne auf die Windschutzscheibe kleben. Aber also solche Sachen, wie ihr es braucht. Mhm. Jeder braucht es anders. Aber trauern ist okay, heulen ist okay, wütend sein ist okay, ist alles okay.
Warum glaubst du, machen das die wenigsten Menschen? Also ich glaube, spontan würden die meisten Menschen sagen, will ich nicht, mache ich nicht, steht mir nicht, das bin ich nicht.
Vielleicht, weil wir erzogen wurden, dass wir so kontrolliert sein müssen. Obwohl, guck mal, wenn man Liebeskummer hat, die meisten rutschen. Genau, es ist akzeptiert. Die rutschen auch da rein und können nicht kontrollieren, ob sie sich die Augen ausheulen. So, im Endeffekt muss man es, glaube ich, einfach vergleichen und muss sagen, es ist auch eine Trauer, es ist eine ähnliche Trauer. Das ist ein Trennungsschmerz. So. Und das können ja Sachen sein, das kann der verlorene Job sein, das kann eine gegangene Ehe sein, das kann ein verlorener Mensch sein. Das sind ja alles Verluste. So. Und die Trauer funktioniert ja bei allem gleich.
Und du hast jetzt eine schöne Liste von Beispielen genannt, die aufs Erste vielleicht gar nicht zusammenhängen, aber es hat ja den gemeinsamen Nenner, dass ein Lebenstraum zerplatzt ist, in welcher Form auch immer. Und ich finde, da darf man auch bei vermeintlich kleineren Träumen trotzdem akzeptieren, dass das Trauer ist, dass da Emotionen sind, die raus dürfen und denen auch Raum geben.
Ja, total. Ich meine, das ist ja manchmal, in meinem Beruf ist es manchmal einfach nur, dass man eine Rolle nicht bekommen hat. Sie hat jemand anders beim Casting bekommen. Ich darf sauer sein, natürlich darf ich sauer sein, aber ich darf mich nicht die nächsten Wochen nur noch darum drehen, weil dann habe ich keinen Platz mehr irgendwas anderes. Ich darf sauer sein, ich darf wütend sein. Ich kann auch einfach sagen, so, heute Abend trinke ich mir einen meinetwegen. So, und dann muss ich aber einen Haken hintermachen, weil sonst ist ja kein Platz mehr für Neues. Weil das Schlimmste ist ja, wenn man sich die ganze Zeit im Kreis um irgendeine Sache dreht. So, und man gar nicht merkt, dass der Fokus dann, also man sagt ja mal, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn du nur dem Schlechten aufmerksam gibst und dieser Wut und dem Groll und was alles schiefgegangen ist, dann zieht das Pech wie Schwefel an. Das ist ja total faszinierend in unserem Leben, ne? Also man sagt ja auch mal, der Teufel kackt immer auf den größten Haufen. Aber das stimmt. Wenn ich mich nur aufs Schlechte konzentriere, ziehe ich auch das Schlechte an. Wenn ich meinen Fokus aber wieder nach außen richte und sage, nee, so, das ist abgehakt, darf ich sauer sein, next. So, dann geht's nach außen, weißt du? Dann ziehe ich auch wieder Sachen an.
Ja. Und oft ist dieses im Kreis drehen aus meiner Erfahrung, wenn man eben nicht den Mut hat, mal wirklich in den Kern der Emotionen zu gehen, sondern immer nur an der Oberfläche bleibt und dann ist es sowas Diffuses, was man vielleicht auch nicht aufgeschrieben hat oder so und dann dreht man sich im Kreis und bleibt eben auf der Stelle. Du hast ein sehr großes Interview im Spiegel vor ein paar Wochen gegeben, wo mir schon die Überschrift wirklich im Herzen wehgetan hat. Es hieß, ich hatte das Gefühl, ich sei kaputt, nur eine halbe Frau. Dieses Wort kaputt, das fühlt sich so krass, finde ich, an. Es hat wirklich, ich habe es meiner Frau vorgelesen, ich gucke immer samstags in den Spiegel, hab ihr das vorgelesen und wir waren beide so ein bisschen bedröppelt, weil es einfach so eine krasse Aussage irgendwie ist. Also man fühlt da direkt mit. Fühlst du dich heute wieder ganz? Es ist ja ein paar Wochen jetzt her oder das Erlebnis jetzt auch deutlich länger, aber fühlst du dich heute wieder ganz?
Ja, fühle mich absolut wieder ganz. Und ja, aber das ist ein Gefühl, was sich einschleicht. Ne? Das Ding ist halt, wenn du so viele Jahre auf so einer Reise bist und dein Körper macht nicht das, was dein Körper machen sollte. Und alle um dich rum sagen dir aber, ja, das müsste aber eigentlich können, ist ja das Natürlichste der Welt. Dann fängst du irgendwann an, dich selbst zu zerlegen. Ne? Und das muss ja dann an dir liegen. Was ist also mit dir nicht in Ordnung? Was ist mit deinem Körper nicht in Ordnung? Du magst ihn irgendwann nicht mehr. Und dazu kommt, dass er sich eh verändert hat, diese ganzen Hormone, Hormonspritzen, Behandlungen und so. Du siehst nicht mehr aus wie du selbst, du fühlst nicht mehr wie du selbst. Und dann macht er noch nicht mal das, was er machen soll. So. Und dann hast du die Gesellschaft, die von außen dir auch noch widerspiegelt und so. Ich meine, ich glaube, ich kann mich an kein Interview in den letzten 30 Jahren erinnern, wo ich nicht gefragt wurde, warum ich denn keine Kinder habe. So. Es ist ja, das geht ja, also, und da versuche ich in dem Buch auch viel drüber zu schreiben, also dieses, was von außen an Erwartungshaltung eigentlich auf die Schultern von uns Frauen gelegt wird und wie die Gesellschaft eigentlich glaubt, sich da einmischen zu können, wie wir unsere Wege gehen und ob die gut oder schlecht sind. Aber ich wollte in dem Moment ja unbedingt Mutter werden, hatte eh schon das Gefühl, mit mir stimmt was nicht, mit meinem Körper stimmt was nicht. Und dann sagen die Leute von außen noch, ah, bist bestimmt karrieregeil, willst keine Kinder, ne? Sind im Job im Weg und so.
Egoistisch.
Ja, egoistisch und so. Und ja, oder Männerfeindin und die finden, also weißt du, so mag bestimmt keine Männer und weißt du, da geschieht ihr ganz recht und dann auf dem Weg. Und also du kriegst ja alles Mögliche zu hören. Und dann denkst du irgendwann, mit dir ist was nicht in Ordnung und du bist nur halb, weil die Gesellschaft dir auch sagt, du, wenn du keine Kinder hast, dann bist du ja eigentlich gar nicht vollwertig eine Frau. Und dann versuchst du es, um irgendwie diesem Bild zu entsprechen. Eigentlich auch nicht, eigentlich machst du es für dich, aber irgendwie kommen diese Gedanken ja dann doch dann irgendwann mit rein. Und dann klappt es nicht und dann fühlst du dich echt halb. So, nicht genug.
Ich würde in ein paar Minuten gerne nochmal auf dieses Thema Erwartungshaltung und Kommunikation ein bisschen eingehen. Aber gib doch bitte Menschen, die in dieser Art der Behandlung, in der Therapieform, die du jahrelang mitgemacht hast, insgesamt waren es glaube ich 6 Versuche, gib doch da mal so einen Einblick, was das für Mühsal, für Aufwand ist, auch für eine finanzielle Belastung am Ende. Denn Menschen, die da nicht so tief drin sind, können es vielleicht auch sehr viel banaler sehen als Menschen, die das erlebt haben. Also wie kann man sich so eine Reise vorstellen?
Naja, das muss man ja vielleicht noch sagen, ich bin ja die Reise alleine angetreten. Ne? Und da ist dann wieder dieses, ich habe einen Plan und ich wusste aber immer, Männer sind die Komponente, die ich nicht beeinflussen kann. Und deshalb habe ich irgendwie auch mit in jungen Jahren schon gesagt, du, wenn er nicht rechtzeitig mit dem weißen Schimmel vor der Tür steht, dann mache ich es auch alleine. Also ich werde es nicht davon abhängig machen, ob die große Liebe zum richtigen Zeitpunkt in mein Leben tritt. Dass sie eintritt, davon war ich eigentlich immer überzeugt, aber Timing und Männer ist echt so eine Sache. Also war ich dann mit Ende 30 an dem Punkt, dass das klar war, ich möchte jetzt loslaufen, ich möchte jetzt Mutter werden, ich möchte den Moment auch nicht verpassen. Ich habe mich mit all meinen Ärzten abgestimmt, es sah mega alles aus, alle Werte top, alles großartig und so, wie man mir so sagte, 10 Jahre jünger auch noch irgendwie alles. Und dann dachte ich so, super, dann laufe ich jetzt los. So. Und für mich war nur der Weg ins Ausland, weil das war damals in Deutschland noch verboten, mich als Frau alleine behandeln zu lassen.
Das heißt, in der Partnerschaft wäre es gegangen,
ja,
oder?
Ja, in der Partnerschaft geht es. Okay. Aber also sich als Frau mit Spendersamen behandeln zu lassen in Deutschland war nicht möglich. Okay. Der Arzt hat sich in einer sehr großen Grauzone damit befunden und man hätte theoretisch nach dem Gesetz, was es damals gab, ihn auf Unterhalt verklagen können, weil er ja die Schwangerschaft eingeleitet hat. Also kein Arzt hat es gemacht in Deutschland. Also blieben halt einige Länder, wo du hingehen konntest. Für mich war klar, es ist Dänemark. Weil ich einfach so eine enge Beziehung zu dem Land habe und vor allen Dingen über die Jahre viele tolle Frauen in Dänemark kennengelernt habe, für die das das Normalste der Welt ist, weil der dänische Staat eben seinen Frauen, die machen keinen Unterschied. Also der dänische Staat zahlt 3 Versuche komplett, egal ob die Frau allein unterwegs ist oder ob sie mit Partner unterwegs ist. Kinderwunschbehandlung wird komplett gleichgestellt. Und da können wir in Deutschland nur von träumen. So, meine Krankenkasse hätte die ganze Behandlung bezahlt, hätte ich einen Mann an meiner Seite gehabt. Ich hatte keinen Mann an meiner Seite, also hat sie keinen Pfennig bezahlt. Also war ich Selbstzahler. Auch absurd, weil man zahlt schließlich dieselben Beiträge, ne? Egal, ob man verheiratet ist oder nicht. Naja, und dann geht's los. Also es sind erstmal ganz, ganz viele Voruntersuchungen, die man machen lässt. Ich wollte halt auch nicht, dass irgendwann jemand sagt, du hättest mal das vorher checken lassen. Ist doch klar, dass das nicht geht. Also ich habe mir die Eileiter durchspülen lassen. Ich habe das und alle kleine OP-Eingriffe, das. Das war schon echt vorher schon ein Riesenlatz so. Und wenn es dann halt an die Kinderwunschbehandlung geht, habe ich am Anfang gedacht, das klappt schon mit Insemination, weil man mir das auch so beigebracht hat, dass das echt mit den tollen Werten, dass ich auf künstliche Befruchtung gar nicht zurückgreifen muss. Insemination heißt im Endeffekt nur, dass du den Geschlechtsakt simulierst. Also du hast im Endeffekt eine Spritze, da ist der Sperma drin und das geht dann den Weg, den es gehen soll. Das ist eine Sache von 3 Minuten. Tut überhaupt nicht weh, ist kein großer Eingriff so und eigentlich wird Sex simuliert so dadurch. Außer, dass man das Zeug ein bisschen weiter dahin kriegt, wo es auch hin soll. Das hat aber nicht funktioniert. So. Und dann beim zweiten Versuch überlegt man dann, okay, wo kann man optimieren? Na, man könnte ein bisschen Hormone geben, man könnte ein bisschen hier nachhelfen, da nachhelfen. Okay, haben wir das gemacht. Kommen also Hormone in dein Leben. Hat auch nicht funktioniert. Beim dritten Mal war es dann schon, ja, dann lass uns doch mal hier das alles etwas genauer kontrollieren und den Eisprung sozusagen selbst setzen, also selbst bestimmen, wann der Eisprung ist. Dann kann man das alles besser timen und so. Also neue Medikamente in deinem Leben. Also meistens Spritzen, die du dir dann setzt, täglich selbst, ne? Und da kam das erste Mal dann auch künstliche Befruchtung aufs Tablett als Thema in der Klinik, die halt sagten, wenn es beim dritten Mal jetzt nicht klappt sozusagen, dann sollten wir darüber nachdenken. Und auch wenn ich es vorher ausgeschlossen hatte eigentlich, auch wegen der hohen Kosten, habe ich natürlich dann gesagt, ja okay, also das muss ich natürlich jetzt versuchen und weiter hieß es, alle Werte top, super, klasse, toll. Wenn wir das jetzt in der Petrischale machen, dann wird das schon funktionieren. Das ist ja auch so ein bisschen, was uns Frauen suggeriert wird, ne? Wenn alles zum perfekten Zeitpunkt, unter perfekten Bedingungen, mit dem perfekten Material gemacht wird, dann was soll denn da schiefgehen? Also das denkst du auch so, ne? Die wird erst etwas später klar, dass die Chance, wenn du mit Ende 30 diesen Weg gehst, noch bei 16% pro Zyklus liegt, nur bei einer künstlichen Befruchtung. Also es ist absurd wenig. So ja, und dann gehst du natürlich an den Punkt, wo du richtig deinen Körper anfängst, knallevoll zu hauen mit Hormonen. Also ich hatte dann irgendwann 2 Spritzen am Tag, eine morgens, eine abends, dann noch irgendwelche Tabletten. Du rennst alle 3 Tage zum Arzt, um mit Ultraschall deinen Bauch kontrollieren zu lassen, weil immer genau die Größe der Eier stimmen muss. Es wird gezählt, alle Werte wurden nach Dänemark geschickt. Und irgendwann heißt es so, los, du musst in 24 Stunden im OP sein. So, du kannst also auch überhaupt nicht planen. Du bist halt komplett
Standby.
Das heißt, die Woche, wo es passieren könnte, hältst du dir frei, nimmst keine Jobs an, verabredest dich nicht. Alles ist on hold, aber es ist aber auch so spontan dann doch, dass du kein Hotel vorher buchen kannst. Das heißt, du zahlst den höchsten Preis auch da. Also es muss alles super spontan sein. Und dann, dann bist du in der Klinik und dann werden dir einfach mal mit einer, weiß ich nicht, 40 Zentimeter langen Nadel da die Eier aus deinem Bauch gezogen. Und in Dänemark macht man das ohne Narkose. In Deutschland macht man es in Vollnarkose, in Dänemark nicht, weil die sagen, okay, jede Narkose hat ein Risiko, wir machen es lieber mit örtlicher Betäubung. Willst du aber einfach nicht sehen, dass jemand mit so einem Ding auf dich zukommt und sagt, wir stechen jetzt da durch und holen das alles raus. Ich kann es keinem empfehlen. Aber wenn du den Weg gehen willst, ist das der Weg. Und dann liegst du dann 3 Tage erstmal dann in deiner Wohnung. Bei mir war es ein Airbnb, dir tut alles weh, du bist aufgequollen, dir geht es einfach scheiße und du wartest auf das Ergebnis. Weil sie natürlich in den Tagen dann die Eier befruchten und so und du wartest darauf, ob sie dir sagen, ob die wachsen, ob sich irgendwas befruchtet hat, ob es irgendetwas gibt, was sie dir zurückgeben können und einsetzen können bei dir, ne? Und das passiert dann nach 3-4 Tagen, wird praktisch das, was gut gewachsen ist, wieder bei dir eingesetzt und dann hoffst du 2 Wochen lang, dass du schwanger wirst, dass es sich einnistet. Und es sind im Endeffekt ganz, ganz viele kleine Prozesse, die alle Hand in Hand gehen müssen und jedes Mal, wenn es nicht klappt, werden größere Geschütze aufgefahren. Ja? Also wir haben später mit Embryo-Glue gearbeitet, also Embryo-Klebstoff, da werden die Eier sogar in deiner Gebärmutter verankert und so, also weil man einfach hofft, dass es sich dann eingliedert. Du lässt dir deine Gebärmutterhaut anritzen, weil das heißt, dass irgendwie dann mehr produziert wird und es besser klebt. Also du machst irgendwann alles, was du im Internet findest, was Ärzte dir empfehlen. Dein Körper sieht mittlerweile nicht mehr aus, wie er aussieht. Du nimmst enorm zu durch diese ganzen Hormone. Auf deiner Social-Media-Seite wird spekuliert, ob du einen Boobjob hattest, ob du die Brüste vergrößert hast. Du kannst aber keinem sagen, was du wirklich gerade durchmachst, weil du es ja auch irgendwie für dich geheim gehalten hast die ganze Zeit. Du magst dich nicht mehr, du hast einen 6-Monats-Bauch, obwohl du überhaupt nicht schwanger bist und diese blauen Flecken überall von den Spritzen, es macht was mit dir und deine Seele ist halt auch so dünnhäutig, ne? Du bist die ganze Zeit so ein bisschen auf, keine Ahnung, als ob du PMS hast. Ich glaube, Männer kennen das von ihren Frauen, wenn die so durch ihre Phasen gehen und ich glaube, das ist das Ganze potenziert. Also gut, dass kein Mann an meiner Seite war. Und man wird ungerecht, dünnhäutig, unsensibel, weiß ich nicht. Es ist einfach, es ist keine schöne Zeit. Und vor allen Dingen lebt man auf Hold. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Schwierigste gewesen. Man lebt auf Pausetaste. Man nimmt sich nichts vor, man plant nicht für die Zukunft, man nimmt Jobs nur noch an unter der Prämisse, wenn das nicht gerade der Monat ist, da das sein könnte und so. Und das machst du in allen Bereichen deines Lebens. Du hältst praktisch an zu leben und fokussierst dich nur noch auf dieses eine kleine Fenster. Und das ist natürlich nicht gut. Und du nimmst dir vor, natürlich total vor, das nicht zu tun. Du nimmst dir aber auch vor, nicht in Internetforen nach irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln zu googeln, die du aus Amerika kommen lässt und die du irgendwann einmal im Monat im Zoll auslöst. Das nimmst du dir alles vor, aber es ist halt auch so ein Strudel und du gehst da halt immer tiefer rein, weil du willst ja auch, dass es funktioniert. Und nach dem 5. Versuch wollte ich eigentlich aufhören. Es sind dann 6 geworden, weil es nochmal eine andere Behandlungsmethode gab, die man mir vorstellte. Aber ganz am Ende, wir reden über 80.000 Euro.
Über welchen Zeitraum hat sich das
3 hingezogen? 3 Jahre, diese aktive Behandlung.
Krass. Wenn man jetzt mal, du hast ja gesagt, was dich mit am meisten verletzt oder beschäftigt hat, ist, dass dir kein Arzt sagen konnte, woran es am Ende lag, dass es bei dir nicht geklappt hat. Wenn du jetzt auch mit ein bisschen Distanz, zeitlicher und emotionaler Distanz da drauf guckst und mal alle Werte, alle Arztaussagen, alle Diagnosen wegnimmst, was glaubst du, wenn du deine Intuition fragst, warum es für dich nicht so sein sollte?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich hätte gern Grund gehabt. Ich wäre gern sauer gewesen auf irgendwas. Also ich hätte gern meine Wut kanalisiert irgendwo hin, also wieder bei Wut. Und wenn es der rechte Eierstock gewesen wäre, auf den ich hätte sauer sein können, weil der nicht, keine Ahnung, im Tiefschlaf war oder so. Aber es war einfach nicht der Fall. Und was mich am meisten unbefriedigt zurückgelassen hat, ist auch, dass man mir gar nicht sagen konnte, ob ich mit 20 hätte schwanger werden können. Also es ist wirklich dadurch, dass es überhaupt keinen Wert gab, der irgendwie off war oder irgendwas, was nicht schlechter als richtig, richtig gut war. Also hinterlässt das so ein Fragezeichen, ne? Und natürlich frage ich mich, erstmal habe ich mich gefragt, boah, bin ich zu spät? Weißt du, hätte ich eher anfangen sollen. Dann kommen diese ganzen Werte irgendwann und die Erfahrungswerte und dann sagen die Ärzte dir, Frau Mengel, wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, woran es liegt und ob das mit 20 geklappt hätte, keine Ahnung. So, und das lässt dich halt so, diese Fragezeichen. Also ich hasse Fragezeichen. Ich will auf den Grund gehen und ich tauche auch gern tief dafür, aber ich will eine Antwort. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, warum das so sein sollte, dann müsste ich ja in Richtung Schicksal gehen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht an Schicksal. Nicht in der Form, dass wir nicht auch Einfluss darauf hätten. Oder es hätte jemand da oben wollen müssen, dass ich keine Kinder bekomme. Auch das kann ich mir nicht vorstellen. So, deshalb bleibe ich da wohl mit dem Fragezeichen zurück.
Du bist jetzt mit dem Buch am Ende des Prozesses an die Öffentlichkeit gegangen. Hast du dich mal gefragt, was mit deiner Karriere, mit deinem Seelenleben passiert wäre, wenn du es schon während des Prozesses öffentlich gemacht hättest?
Also während der Karriere, also während der aktiven Drehzeit und so, das ist, also ich arbeite ja jetzt auch noch in dem Beruf, aber
ich meinte, während
der,
dieses Prozesses.
Ja, während dieses Prozesses, da war es gar keine Option, das öffentlich zu machen, weil das hatte bei mir auch ganz viel damit, also nicht öffentlich, das wusste ja nur meine Mutter und meine beste Freundin. Kein Mensch in meinem Umfeld wusste, warum ich ständig nach Kopenhagen verschwunden bin oder warum ich so war, wie ich war oder so. Es wusste keiner, auf welchem Weg ich mich befinde, weil ich so Angst hatte, dass das durchsickert. Und ich habe bei meinem Vater, bei seinem Tod, die Erfahrung gemacht, dass ein Jahr nach dem Tod meines Vaters auf einmal eine große Zeitschrift anrief und sagte, wir haben erfahren, das und das und das. Das wird eine Titelgeschichte nächste Woche. Sie haben jetzt eine Nacht Zeit, sich darüber zu überlegen, ob sie in Interview geben oder nicht. Also man hatte, obwohl ich 18 Jahre das geschafft hatte und auch den Tod und ein Jahr danach ist alles rauszuhalten, es hat, um meine Familie zu schützen, das war natürlich das Ziel des Ganzen, hat man mir alles aus der Hand genommen und es veröffentlicht gegen meinen Willen damals. Und ich wollte das um alles in der Welt vermeiden, weil ich war ja der Meinung, es entsteht ein Kind. Und ich wollte nicht, dass dieses Kind auf die Welt kommt und in den Medien konfrontiert wird damit, wie es entstanden ist. Das ist ja ein Weg, den muss ich ja meinem Kind erzählen. Ne? Wenn es alt genug ist, muss ich ihm erzählen, so bist du entstanden, ich wollte dich so sehr, das ist unser Weg gewesen. So. Und dann kann das Kind entscheiden, wie es damit umgeht. Ja, ob es das erzählen möchte oder nicht und so. Aber das darf ich doch nicht riskieren, dass mein Kind googelt und dann über seinen Weg entfernt, nur weil die ganze Medienlandschaft schon drüber geschrieben hat, weil ich sehe ja, was es jetzt Jahre später für eine Lawine losgetreten hat. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn es mittendrin rausgekommen wäre.
Verstehe ich. hundertprozentig.
Das war Schutz, das war reiner Schutz.
Mhm, verstanden. Du hast so einen schönen, ich weiß nicht an welcher Stelle, aber sagst du, Ratschläge sind auch Schläge. Mhm. War, glaube ich, im Kontext, wo es um Kommunikation, sprechen wir gleich noch drüber. Und trotzdem möchte ich dich fragen, nennen wir es nicht Ratschlag, aber vielleicht eine Empfehlung teilen oder so, was du an Frauen, an Paare oder lass uns auf alleinstehende Frauen in diesem Fall reduzieren, die jetzt gerade in diesem Prozess entweder am Anfang oder mittendrin sind. Was ist so eine wichtige Message oder ein wichtiges Learning, was du Frauen, die in einer ähnlichen Situation jetzt gerade sind, mitgeben möchtest?
Geht euren Weg und habt Mut dazu zu stehen, dass das euer Weg ist, weil ganz ehrlich, ich kenne keine Frau, die nicht unfassbar viele Stunden damit verbracht hat, sich vorher über diesen Weg Gedanken zu machen, bevor sie den geht. Jede Frau wird jeden Stein auf links gedreht haben innerlich und jeden Gedankengang und wahrscheinlich manchmal Jahre schon darüber nicht geschlafen haben. So. Das heißt, in dem Moment, wo sie losläuft und diesen Weg geht, weiß sie, was sie da tut. Und dass man ein bisschen dieses Selbstvertrauen mitnimmt. Du weißt sehr genau, was du da machst, weil du hast dir das sehr genau überlegt. Und glaub da einfach dran und lass nicht von außen Leute dich verunsichern in deiner Entscheidung. Und deshalb habe ich halt in dem Buch ja auch verschiedene andere Frauen zu Wort kommen lassen, prominent und auch nicht prominent, mit ihren Wegen. Von Co-Parenting über Solomutterschaft, aber auch Sterilisation. Also es gibt ja Frauen, die sagen, das ist mein Weg, ich möchte ja gar keine Kinder, ich liebe Kinder, aber ich bin keine Mutter, ich sehe mich da nicht. Und da geht es ja immer um die Entscheidung, die man fällt in seinem Leben, über welchen Weg. Und alle diese Frauen haben eins gemeinsam, die Gesellschaft hat ihnen versucht einzureden, dass sie irgendwas nicht richtig machen. Selbst Freundinnen, die da schreiben, die heute, die drei Kinder haben, ja, und eigentlich alles richtig gemacht haben, die kriegen es ja auch zu hören, dass sie das und das nicht richtig machen. Also ich finde ja immer, wir Frauen können es nach außen gesehen ja eigentlich anscheinend niemandem recht machen. Und deshalb kann ich Frauen nur mitgeben, ihr habt euch das reiflich überlegt, da bin ich sicher. In dem Moment, wo ihr losfahrt, oder sogar in dem Moment schon in dieser Nacht, wo ihr den Spendersamen für euer Kind aussucht, ja. Das allein ist das crazyste Online-Shopping meines Lebens. Aber egal. Aber da wisst ihr, was ihr da macht. Ihr habt es euch 1 Million Mal überlegt und deshalb lasst euch nicht von außen verunsichern.
Und auch das gilt, finde ich, nicht nur für dieses konkrete Thema, sondern für viele andere Themen, wo man vielleicht gegen den Mainstream oder die Erwartungen der Menschen, wenn man selber viel überlegt hat, wie du sagst, und die Intuition einem sagt, es ist richtig, dann sollte man den Weg gehen. Und er wird auch nicht dadurch falsch, dass es dann vielleicht nicht geklappt hat.
Nein, überhaupt nicht.
Das finde ich ganz wichtig, weil oft sagen Menschen ja, dann hätte ich doch auf mein Umfeld gehört. Aber die haben nicht nur recht dadurch, dass es eben nicht geklappt hat, sondern man ist ja ein anderer Mensch geworden durch diesen Weg.
Ich würde es auch genauso wieder machen.
Ja.
Also das Ergebnis hat nichts damit zu tun, dass ich nicht denke, dass der Weg für mich genau richtig war. So, weil, was ist die Alternative? Die Alternative wäre gewesen, dass ich heute hier sitze und sagen würde, oh, keine Ahnung, ob ich Mutter hätte werden können. Also ich habe es nie ausprobiert. So, fände ich viel schlimmer.
Ja. Du hast vorhin gesagt, es gab diese eine Frage, die du in die letzten 30 Jahre immer gehört hast, wollen sie denn keine Kinder haben oder wollen sie Kinder oder wie auch immer. Und du beschreibst hier im Buch, wie ich finde, sehr, sehr schön und emotional, was diese Frage machen kann mit einem und wie sie schmerzen kann. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auf diese Frage vor deinem Buch, bevor du mich hier aufgeklärt hast, sage ich mal, auch sehr flapsig drauf geguckt. Das ist für mich eine Frage, die man stellt, wenn sich es irgendwie ergibt. Aber du hast mir jetzt eine ganz andere Perspektive darauf gegeben. Also würdest du für die Hörer und Hörerinnen noch mal ein bisschen beschreiben, warum das nicht einfach nur eine Smalltalk-Frage ist oder ob man ein Hobby hat oder so, sondern was das emotional auslösen kann und warum man mit dieser Frage sehr sorgfältig umgehen sollte?
Die Frage nach Kinder oder Kinderwunsch ist natürlich eine hoch emotional belastete Frage. So. Die kann ich natürlich stellen, wenn ich mein Gegenüber gut kenne. Wenn ich mein Gegenüber gut genug kenne, dass ich weiß, ich reiß keine Wunden auf, ich stoß nicht in ein Wespennest, ich tue meinem Gegenüber damit nicht weh. Dann kann ich über das Thema natürlich mit meinem Gegenüber reden. Aber es ist eine Frage, die sehr zu einer Smalltalk-Frage verkommen ist. Und ich sage immer das Beispiel, es ist völlig absurd und wird nicht gemacht, über Geld zu reden zum Beispiel. Also ich gehe ja nicht auf einer Party zu dir und frage bei einem Bierchen, na, was verdienst du gerade in deinem neuen Job da? Na, und so zahlen die ordentlich und so, was hast du denn am Ende des Monats? Macht man nicht, ist irgendwie ein Tabu. Mhm. Aber du hast an der Bar Leute, die auf dich zukommen, so, hast du ja nicht Kinder? Und wenn du dann antwortest, nein, habe ich nicht. Hä, wieso nicht? Wolltest du keine Kinder? Magst du keine Kinder? Und so, Du kannst ja fragen, hast du Kinder? Das ist völlig okay. Du kannst fragen, hast du eigentlich Kinder? Hast du Familie? Das ist ja auch Interesse. Wenn das Gegenüber aber Nein sagt und keine weitere Erklärung dabei liefert, nicht Nein, weil wollte ich nicht oder hat sich nicht ergeben oder einfach nur Nein sagt, ist es nicht an dir, weiter zu bohren. Weil der Impuls muss von deinem Gegenüber kommen. Und vor allen Dingen, wenn du diese Person nur so peu à peu kennst, weil weiß ich denn, ob diese Frau vielleicht eine jahrelange Kinderwunschbehandlung hinter sich hat? Weiß ich, ob sie vielleicht letzte Woche gerade ein Baby verloren hat? Also ich habe keine Ahnung, was diese Frau durchmacht oder in welcher Situation sie gerade ist, weil ich sie dafür nicht genug kenne. Das heißt, ja, ich kann natürlich, wenn ich jemanden neu kennenlerne, fragen, hast du eigentlich Familie? Und wenn dann aber kommt, nein, habe ich nicht. Ohne weitere Ansagen. Nein, es ist nicht an mir, dann weiter zu fragen, wenn sie es mir nicht erzählt von sich aus.
Macht sehr viel Sinn und da dürfen wir ein bisschen sensibler mit dem Thema umgehen. Eine Entwicklung, wo mich deine Perspektive sehr interessieren würde, ist, ich beobachte, dass zunehmend mehr Arbeitgeber, die sich im War for Talents, wie es so schön heißt, mit Benefits beschäftigen. Da liest man mittlerweile auch, dass es finanziert wird, Eizellen einzufrieren. So, ich glaube, die Logik ist erstmal klar, dass man in einer Zeit, wo man für den Arbeitgeber sehr wertvoll ist, die Arbeit priorisiert und das dann den Kinderwunsch eben noch zeitlich verschiebt. Wie guckst du auf so eine Tendenz, das so zu, ich weiß nicht, bagatellisieren oder ich weiß gar nicht, ob das der richtige Name ist, aber wie guckst du da drauf?
Ich finde, es ist kein Bagatellisieren. So, ich finde, man schmälert dieses Mutterwerden damit überhaupt nicht. Ich finde eher, dass halt solche Sachen wie Eizellen einfrieren, ich hätte das sofort gemacht, wenn es zu meiner Generation gegeben hätte, aber als ich in den 20ern war, wo das wirklich Sinn macht, war das eine experimentelle Sache, unfassbar teuer und die Erfolgsquote relativ gering. Heute ist das was Normales, das wird jeder Frau angeboten und es nimmt so viel Druck von den Schultern von Frauen, weil das Ding ist ja, wir haben eine Uhr. So, es ist einfach so. Wir haben eine Uhr, so. Und unsere Eizellen werden jeden Tag schlechter. So, die Qualität, muss man einfach sagen, geht bergab. Ab dem Moment, wo wir geboren sind, werden es weniger. Also es ist ja auch, das wissen ja viele gar nicht, bei der Geburt ist festgelegt, wie viele Eizellen wir haben in unserem Leben. Die sind alle da. Und mit jedem Zyklus, kann man sich vorstellen, gehen ein paar weg. So, ne, eierreifende Periode weg. So, das heißt, je älter wir werden, desto weniger. Und natürlich die da noch übrig sind, ist die Qualität, wird immer ein bisschen schlechter. Mühe für Mühe, so. Das heißt, wenn man sich dann sagt, okay, das will ich machen in den 20ern, dann hat man zumindest mal die guten Voraussetzungen, man hat beste Eizellenqualität noch, man hat noch genug so die Erfolgs-, also das, die Chance, dass man da wirklich gutes Material zur Seite legt, ist relativ groß. So. Und Frauen wollen sich gut ausbilden heutzutage. Sie wollen studieren, die wollen Karriere machen, die wollen sich was aufbauen, die wollen nicht abhängig sein irgendwann später. Weil, und das hat mein Papa auch echt schön gesagt, er hat immer gesagt, Nova, du kannst dich gerne auch durchs Leben tragen lassen, wenn du das möchtest. Und das ist auch was total Schönes, wenn du das möchtest. Aber bitte sei immer gewiss, dass du auch alleine laufen kannst. Weil alleine laufen zu können, ist die größte Freiheit, die du dir gerade als Frau erarbeiten kannst. Du kannst jederzeit die Richtung wechseln. Du kannst vor allen Dingen gehen. Und das wollen Frauen, also das ist auch kein Abgesang an die Männer oder es wird ja immer dann viel geschrien, ihr Feministinnen und ihr wollt ja die Männer nicht mehr in eurem Leben, ist ja totaler Blödsinn. Wir wollen nur nicht in einer totalen Abhängigkeit sein, wir wollen auch gut ausgebildet sein, wir haben Spaß an unserer Arbeit, wir wollen arbeiten, weil es uns Spaß macht. So, und dann kommt diese blöde biologische Uhr und sagt, ja, du musst jetzt aber leider aufhören. Also entweder gibst du jetzt Gas. Das heißt, viele Frauen hören mittendrin, wenn sie eigentlich in guten Positionen sind, auf, weil der Körper das vorgibt. So, und ich finde diese extra geschenkten Jahre, und sind es nur 5 Jahre oder 6 Jahre, die geschenkt werden, durch die Methode des Eizelleneinfrierens, nimmt so viel Druck raus aus dem Leben von Frauen, die nicht das Gefühl haben, ich muss mich jetzt so sputen oder ich kann die Ausbildung nicht noch machen oder ich kann das nicht noch machen. Ich finde es toll, dass es das gibt und wenn es der Arbeitgeber bezahlt, also es ist echt auch heute noch eine teure Angelegenheit. Ich würde es als Frau sofort mitnehmen.
Auch das macht hochgradig Sinn. Von daher danke dir für diesen Perspektivwechsel. Ich hatte es, als ich es erst mal gelesen habe und dann recherchiert habe, es gibt einige Firmen, habe ich es wirklich, ich fand es schon, also wirklich ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, wie so ein Firmenwagen oder sowas, das einfach im gleichen Kontext ist. Deshalb, ich finde einfach, das Thema ist zu groß, zu wichtig, aber so wie du es jetzt sagst, der Mehrwert.
Aber das nimmt echt Druck raus.
Ja, ich habe es komplett verstanden und nehme ich komplett an, das, was du gesagt hast. Gibt es noch irgendwas, Nova, zu dem ganzen Themenkomplex unerfüllter Kinderwunsch etc., wo du sagst, das habe ich jetzt noch gar nicht angeschnitten, ist dir aber wichtig zu erwähnen?
Nee, eigentlich nicht. Also vielleicht einfach nur, dass das Buch wirklich nicht nur für Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch ist. Das hat mich immer geärgert, wenn jetzt Büchereien und Buchhandlungen das in der Kinderwunschabteilung versteckt haben, weil ich finde immer, das ist so ein bisschen wie ein Diätbuch im Kochbuchsegment zu verstecken. Es ist ein Buch über Träume und es ist ein Buch über Wege und es ist ein Buch über wieder aufstehen und Mut machen und dem Leben sich anvertrauen, aber auch dieses, wenn du was versuchen möchtest, versuch es. Also man bereut ja immer nur die Dinge, die man nicht versucht hat oder getan hat. Und es ist eigentlich wirklich ein Buch über die Schlenker in unserem Leben. Und ein Schlenker wird ja definiert als eine kurze Ausschlag auf einem Weg, aber wieder das Zurückfinden auf den Weg. Ja? Also ein Schlenker ist ein Abweichen von einem Weg, auf den man wieder zurückfindet. Und für mich ist der Lebensschlenker hier definitiv der Weg zum Glück, wie auch immer man den definiert, ja, glücklich sein und dass man davon öfter mal abkommt. In seinem Leben ist völlig klar, wir leben alle auf so einer Holperpiste. Und deshalb ist der Untertitel aber auch, wie man auch in einer Sackgasse glücklich werden kann, weil wir landen alle mal in Sackgassen. Wir haben alle Träume, die geplatzt sind und so. Und das Wichtigste ist einfach nur, diese Schlenker mitzugehen und dann einen anderen Pfad zu finden. Das muss ja nicht die Hauptstraße sein, die man geplant hatte, so. Und für sich eine andere Erfüllung im Leben zu finden. Und bei mir sind super viele Sachen erst passiert, als ich dieses Thema losgelassen habe. So, also die sind dann auf einmal in meinem Leben passiert, sage ich jetzt mal so. Inklusive der großen Liebe, weißt du so. Die einfach vorher während dieser ganzen Zeit definitiv nicht um die Ecke geguckt hat. Aber ja, so ist das dann.
Es gibt noch eine letzte Frage, die ich jedem Gast hier stelle. Wenn wir jetzt mal von der Episode deines Lebens nochmal abstrahieren und du nochmal auf dein ganzes Leben drauf guckst und da auf die Auf und Abs deines Lebens, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Dass ich ganz schön stark bin und alles schaffen kann, egal was da noch kommt. Und da kommt sicher noch einiges. Ich habe gerade mal Halbzeit, also ich werde ja 102, habe ich dir erzählt, ne? Ja. Dass ich stark bin, das ist gut. Ist gut zu wissen.
Schön. Und wenn ich das ergänzen darf, viele Menschen da draußen sind stark, auch wenn sie es noch nicht wissen oder nicht an sich glauben, weil viele es ihnen nicht beigebracht haben, es ihnen nicht sagen und sie diese kritische Stimme auch in sich ritualisiert haben. Aber wir alle sind sehr viel stärker, als wir glauben. Und vielen Dank, dass du so stark bist, dass du Menschen mitziehst, dass du dieses Buch geschrieben hast, so offen bist, weil es wird vielen Frauen, vielen Paaren helfen. Eine Zahl, die wir jetzt noch ganz am Schluss ergänzen, die mich auch überrascht hat, ist das, jedes zehnte Paar einen Kinderwunsch, einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Also es ist nichts, was eine Nische ist, sondern wirklich sehr präsent. Mhm. Und deshalb vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank, dass du hier warst. Und
danke,
ich wünsche
dir
weiterhin alles Gute.
Danke. Danke für die Einladung.